Ressourcen. And Dennis?
Ich Laudenburg, da flackert ein Licht. Ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür. Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio.
Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Tag 20 ist angebrochen. Meine Laune ist nicht so gut. Ich musste gerade noch einige Smoothies Kiel holen lassen und auspeitschen. Ich habe zum 5. Mal meine Rede begonnen und ich wurde immer wieder unterbrochen und das kann ich nicht leiden. Nun denn, 20 im Sack, 11 noch zu machen. Wir sind auf dem besten Wege. Ach ja, mein Name ist Jack Nighthawk. Herzlich willkommen zum Geistercafé Spooktober. Heute kommen zwei Sagen aus dem Oldenburger Landen. Sogar Delmenhorst und Bremen ist dabei, glaube ich. Wer weiß. Aber zuvor kommt noch eine wunderschöne Episode Todesart des Tages. Mein Reich nähert sich immer mehr. Und einige kommen auf skurrile Weise ums Leben, bevor ich gleich wieder entschwinde. Wünsche ich Ihnen viel Spaß. Adieu.
Die Todesart des Tages.
Ihr wolltet doch immer schon mal wissen, wie Jack und Josie ums Leben gekommen sind. Hier ein paar wahre Beispiele, die sich genau so zugetragen haben. Nur die Orte, Namen und Daten haben wir geändert.
Hirnblutung. Als die Pfleger eines Altenheimes in Oldenburg einen ihrer Bewohner besonders laut niesen hörten, war ihnen nicht bewusst, dass es sein Ende bedeutete. Kurz darauf jedoch brach Jack zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er 2 Tage später verstarb. Die Untersuchung kam zum Schluss, dass die Todesursache eine Hirnblutung gewesen war, hervorgerufen durch heftiges Niesen.
7 Welpkes. Auf Gut Welpke bei Vechta lebte vor vielen 100 Jahren ein Ritter. Er musste eines Tages sein Ross satteln und mit Kaiser Barbarossa zum Heiligen Land ziehen, um gegen die Türken zu fechten. Er ließ seine junge Frau daheim und bat sie, ihm treu zu bleiben, und wenn sie auch 7 Jahre auf seine Rückkehr warten musste. Das versprach sie ihm hoch und heilig. Kaum 4 Wochen war der Ritter von Welpke fort, da vergaß seine Frau ihr Versprechen. Sie fing an, ein lustiges Leben zu führen und lud die Junker ringsherum zu Tanz- und Tafelfreuden ein. Als sie wieder einmal mit 7 Junkern an der Tafel saß, erschien eine alte Bettlerin und bat um ein Almosen für ihre unmündigen Kinder. Aber die Gutsherrin wies sie vom Hof, ohne ihr auch nur ein Stück Brot zu geben. Da stieß die Alte einen schrecklichen Fluch aus und sagte: »Wenn ihr nicht meinen Kindern helfen wollt, dann sollt ihr genug mit euren eigenen zu tun haben. Ich wünsche euch 7 Kinder auf einen Schlag, von jedem Junker 1. Da wurde die Rittersfrau noch zorniger und hetzte die Alte mit Hunden zum Burghof hinaus. Es war noch kein Jahr vergangen, da brachte die Frau des Ritters 7 kleine Kinder zur Welt. Darüber war sie sehr erschrocken und dachte darüber nach, wie sie sich der unerwünschten Ankömmlinge entledigen könne. Sie rief ihre Magd und ließ sich eine hölzerne Kiste bringen. Hier hinein legte sie die 7 kleinen Kinder, machte den Deckel zu und befahl der Magd, den Kasten in die Burggraft zu werfen. Merke dir, sagte sie. Es sind 7 Welpges drin, die müssen ertränkt werden. Als es dunkel wurde, nahm die Magd den Kasten und trug ihn über die Zugbrücke. Da begegnete ihr der Gutsherr, der soeben von 7-jähriger Pilgerfahrt heimkehrte. Aber sie erkannte ihn nicht. »Was trägst du da im Kasten?« fragte er. »Es sind 7 Welpges drin, die soll ich ertränken«, sagte sie. »Zeig sie mir doch einmal«, erwiderte er und brach den Deckel auf. Da sah er 7 Knäbelein vor sich liegen. »Sag mir die Wahrheit«, verlangte er, »sonst wirst du ertränkt.« Da musste sie ihm alles erzählen, was sie von den Kindern und ihrer Mutter wusste. Nun befahl der Ritter ihr, die Kiste mit den Knäbeleien ins Waisenhaus zu bringen und nichts zu verraten. Dann trat er in die Burg seiner Väter ein, begrüßte sein Weib, als ob nichts vorgefallen sei, und von Stund an ließ sich kein Junker mehr blicken. Als 7 Jahre ins Land gegangen waren, gab der Ritter von Welpge seinen Nachbarn ein Fest. Da kamen auch die 7 Junker wieder zusammen, die vormals so häufig die Gäste seiner Frau gewesen waren, dieweil der Gutsherr fern auf dem Kreuzzug weilte. Es wurde getafelt und gebechert, und als der Wein den Gästen die Zunge gelöst hatte, stand der Ritter von Welpge auf und sprach: »Lasst uns Gericht halten, ihr Herren! Was für eine Strafe hat eine Mutter verdient, die ihre Kinder umbringen lässt?« Wie aus einem Munde antworteten die Junker: »Man soll sie in eine Tonne sperren, die innen mit Nägeln beschlagen ist, und den Berg hinabrollen.« Da stieß der Ritter 3-mal mit dem Schwert auf den Estrich. Die Saaltür öffnete sich und herein sprangen 7 muntere Knaben. »Da sind die Kinder, die umgebracht werden sollten. Gestehe, Weib, dass du die Mutter bist.« Die Ritterfrau erblasste und die Junker wurden unruhig. Der Ritter aber sprach mit harter Stimme: »Ihr Herren habt das Urteil gesprochen, und dabei soll es bleiben.« Noch am gleichen Tag wurde das Urteil vollstreckt. Alle 7 Junker mussten zusehen, wie ihre vormalige Geliebte grausam zugrunde ging. Die 7 Knaben blieben nun auf der Burg. Aber ein glückliches Leben war ihnen nicht beschieden. Es fehlte ihnen die Wärme und die Liebe der Mutter. Später ging der Fluch der Bettlerin in Erfüllung. Die 7 Welpges haben selber um ihr Brot betteln müssen. Das Rittergut hat aber von ihnen den Namen Welpge bekommen. Graf Gerds Geleit. Ein Kaufmann aus Lübeck hatte für teures Geld kostbares Tuch in Antwerpen gekauft. Das gedachte er auf der flämischen Straße mit dem Frachtwagen nach Lübeck zu bringen und mit gutem Gewinn wieder zu verkaufen. Um ganz sicher zu reisen, begab er sich zu Graf Gerd nach Delmenhorst und kaufte für 50 Gulden einen Geleitbrief. Darin stand mit 2 Worten geschrieben, dass Graf Gerd freies Geleit für die Güter all seiner Freunde gewähre, seinen Feinden aber ein Feind sei. Beim Abschied rief er den Kaufmann zu: »Hab keine Sorge, es ist alles in Sicherheit.« Der Lübecker Kaufherr glaubte den Worten des Grafen. Als er nun mit seinen Warenpacken durch Delmenhorst fuhr, ließ Graf Gerd ihn in den Schlosshof fahren und festhalten. Die Weiterfahrt wurde ihm verweigert. Darüber war er sehr verwundert und verlangte, den Grafen zu sprechen. Vergeblich zeigte er seinen Geleitbrief und vergeblich berief er sich auf die geleistete Geldzahlung. Graf Gerd gab nur zur Antwort: »Habt ihr unseren Brief auch recht gelesen? Ich pflege nur die Güter meiner Freunde unverwehrt zu geleiten. Dies Gut da aber gehört ein Lübecker. Und die Lübecker sind meine Feinde. Kürzlich haben sie mich erst aus Holstein verjagt. Geht nur fort und bringt noch mehr Ladung hierher. Diese ist in Sicherheit. Hätte ich euch kein sicheres Geleit angeboten, so wäret ihr wohl kaum gekommen.« Da wurde der Kaufmann sehr traurig, wagte aber nicht zu widersprechen. Er konnte froh sein, dass er selbst kein Lösegeld für sich bezahlen brauchte und zog nachdenklich von dannen. Zuweilen ritt Graf Gerd an die Frachtwagen heran und fragte die Kaufleute, was die Elle des besten englischen oder flämischen Tuches kosten solle. Wenn der Kaufmann den Preis genannt hatte, erklärte der Graf sich mit dem Handel einverstanden unter der Bedingung, dass auf seiner Burg mit der gräflichen Elle gemessen werde. Darin willigten die Kaufleute bereitwilligst ein. Sobald die Wagen im Burghof gelangt waren, nahmen die Männer des Grafen ihre langen Spieße und teilten die Tuche damit aus. Da gingen manchen Kaufherren die Augen auf. Und wenn er sich über derart lange Ellen beklagte, so wurden ihm seine Tuche ungemessen und ohne Bezahlung abgenommen. Von Delmenhorst aus wurden die Raubgüter meist nach Oldenburg geführt und an jedermann veräußert. Wenn Graf Gerd einen reichen Kaufmann trotz teuer erkauften Geleitbriefes gefangen genommen hatte, ließ er ihn gerne noch eine Weile im Burgverlies zu Delmenhorst schmachten. Hatte der Gefangene dann das erforderliche Lösegeld von zu Hause erhalten, so wurde er von Graf Gerd mit den Worten freigelassen: Auf Wiedersehen, sagt es doch all euren Freunden, dass sie mich gleichfalls besuchen. Es wird auch berichtet, dass einige Kaufleute, die das verlangte hohe Lösegeld nicht aufbringen konnten, zeitlebens im Kerker schmachten mussten. Diese und andere Vorfälle bewirkten, dass weit und breit Graf Gerds Geleit den Oldenburger Namen in schlechten Ruf brachte und der Burg Delmenhorst den Titel einer Raubkuhle eintrug. Als die Bremer Bürger es satt hatten, immer wieder bei Hengsterholz von Graf Gerds Knechten überfallen und ausgeplündert zu werden, beschloss die Stadt Bremen, das Raubnest Delmenhorst zu belagern und auszuheben. Über ein halbes Jahr lag Bürgermeister Daniel Brandt davor, aber es gelang ihm nicht, die Burg zu erobern. Als er unverrichteter Dinge wieder abzog, sangen die Oldenburger ihn höhnend nach. Herr Daniel, de quam tu hus, hi schwegt noch stiller als in Mus. In Wort konnte eh nicht spegen, hast du Delmenhorst nicht gewonnen, ist dissen acht und twintig Wägen. Später versuchte Bischof Heinrich von Münster, der auch Administrator des Erzstifts Bremen war, das Haus Delmenhorst auszuhungern. Die Belagerten hielten tapfer aus, mussten aber den Riemen immer enger schnallen. Zuletzt hatten sie nur noch einen Scheffel Bohnen und eine magere alte Sau. Das arme Tier wurde jeden Tag gequält und quiekte so laut, dass die Feinde meinten, die oldenburgische Besatzung könne alle Tage ein fettes Schwein schlachten. Nach 4 Monaten schließlich kapitulierten die Belagerten und erhielten einen ehrenvollen Abzug, weil sie sich so tapfer verteidigt hatten. Bischof Heinrich ließ auf der Burg sogleich das Oldenburger Wappen abreißen und das Stiftswappen von Münster anschlagen. Zugleich ernannte er den Edelmann Wilm van Busch zu seinen Amtmann. Und das ärgerte Graf Gerd nicht wenig. In seiner Jugend war jener Wilm des Grafens Knappe gewesen und hatte sich einmal bei Tisch mit ihm erzürnt. In seinem Jähzorn hatte Graf Gerd den Knappen 2 Zähne ausgeschlagen. Wilm hatte geantwortet: Der Schlag wird den Oldenburgern noch teuer zu stehen kommen, war aufgestanden und nach Münster geritten. Der erste münsterische Amtmann von Delmenhorst wurde im Volk nur der kleine Bischof genannt.
Ich Oldenburg, da flackert ein Licht, ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür, Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Katrin
lauscht aus dem Harzer Wald. Dort wispert die Nacht, uralt und kalt. Sagen und Mythen erwachen zum Klang. Ein Echo der Geister, so tief und so bang. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Rätselgeschichten so fein, an düsteren Orten wir laden euch ein. Paranormale Spuren im Wind zeigen, wie nah uns die Geister sind. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Für alle verlorenen Seelen gemacht, ein Ort voller Wunder in finsterer Nacht. Wer horcht, der spürt, was unsichtbar weht, ein Zuhause im Dunkeln, das Geistercafé. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.